Schweizer Radio DRS1, am Mikrofon Yvonne Dünser.
Doppelpunkt.
Die UNO hat 2004 zum Gedenkjahr an Kampf gegen die Sklaverei und ihre Abschaffung erklärt. Geht das uns Schweizerinnen und Schweizer etwas an? Wir sind doch als Binnenland weit weg von Kolonialismus und Sklavenausbeutung. Irrtum, sagen ein paar Historiker, und schlagen dabei ein vergessenes und düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte auf. Einer von diesen Historiker ist der Hans Fessler. Er ist Lehrer und Kabarettist von St. Gallen. Wie er das Thema historisch und kabarettistisch aufgeschafft hat, das hören wir im zweiten Teil vom Doppelpunkt, so ab der Viertelabachte. Im dritten Teil, ab 8:30, erfahren wir dann, was Basler Historiker in einem Keller vom Wirtschaftsarchiv zu Basel zu dem Thema gefunden haben. Anfangen tun wir die Sendung aber zu Neuenburg. Dort hat der Theo Buss als Sekretär von «Brot für alle» in einer Predigt in der Schlosskirche auf die Verstrickung vom Neuenburger Adel mit dem Sklavenhandel hingewiesen. Das hat ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Auf einem Spaziergang durch Neuenburg hat der Theo Buss der Anna-Käthe Zweidler gezeigt, was man von dem Reichtum aus dem Sklavenhandel heute noch sehen kann.
Wir stehen hier auf der Place Bury. Place Bury, das ist so das Herz von Neuenburg. Es ist der Platz, wo alle Busse ankommen. Und hier steht der David de Bury in Bronze gegossen auf einem weißen Sockel. Theo Buss, was sieht man hier?
Wie Sie gesagt haben, das ist das Herz der Stadt Neuenburg. Der Wohltäter ist auf seinem Sockel oben. Der David de Bury hat im 18. Jahrhundert gelebt und wird verehrt von der Bevölkerung und von den Behörden, weil er sein ganzes Vermögen der Stadt vermacht hat, als er gestorben ist, ohne Kinder. Und er ist berühmt, weil er dort zumal in Portugal geschafft hat und Bankier war und pleite gegangen ist und dann sein ganzes Vermögen nochmal aufgebaut hat. Und was hat ihn zum Reichtum gebracht? Er ist, wie gesagt, Bankier vom König von Portugal gewesen und hat in dieser Funktion ein Monopol gehabt, sogar zwei. In Brasilien, wo Portugal die grosse Kolonie gehabt hat, die grösste von ganz Amerika, sind viele Reichtümer, viele Schätze vorhanden gewesen und er hat das Monopol gehabt auf Diamanten und auf Holz. Die tropischen Hölzer, und das hat ihn zu einem sehr reichen Mann gemacht.
Aber Sie schauen jetzt heute sein Wirken ganz kritisch an.
Ja, wir tun ihn nicht verurteilen nach Kriterien von heute. Wir würden einfach untersuchen, wie ist er zu dem Reichtum gekommen. Er hat ganz aktiv an dem dreieckigen Handel teilgenommen.
Der Dreieckhandel, wie muss man sich den jetzt vorstellen im Fall von David de Bury?
Also, er hat natürlich nicht selber mit einem Schiff hingegangen und hat das selber durchgeführt, sondern er hat dank seinem Reichtum hat er das können finanzieren. Und da haben viele Schweizer haben an diesem Handel teilgenommen. Es hat sogar ein Schiff gegeben, das Lausanne geheissen hat zum Beispiel. Und dann ist von Europa, von diesen Häfen in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, sind dann so glitzerige Gegenstände, zum Beispiel Spiegel und Krallen, eingeschifft worden. Die sind dann austauscht worden in Afrika gegen Sklaven. Die Hälfte sind ja meistens zu Grund gegangen während der Überquerung. Das war eine Art Selektionsmittel, damit nur die Stärksten überlebt haben. Und dann in der Karibik, in Brasilien, ganz besonders in Bahia, sind sie dann angekommen und verkauft worden. Und dort sind dann die sogenannten Kolonialwaren in die Schiffe aufgeladen worden und sind dann zurück nach Europa, wo die sehr teuer verkauft worden sind. Und jedes Mal war ein zusätzlicher Wert da gewesen und so sind die Europäer an diesem dreieckigen Handel sehr reich geworden. Und wo höhere Renditen zu haben sind, da sind die Schweizer dabei. Man muss heute das anschauen als etwas, das alle angenommen haben in Europa dazu mal. Aber natürlich finde ich absolut notwendig, dass man das aufdeckt, damit man weiss, woher das Reichtum von uns gekommen ist und nicht immer sagt, die armen Afrikaner, die bringen es zu nichts. Zuerst sind sie verarmt worden. Die Familie de Bury die existiert heute noch. Und unter ihnen gibt es sehr kritische Leute. Ich habe zwei Freunde, die de Bury heissen. Die schauen das kritisch an.
Jetzt sind wir an einem anderen ganz schönen Ort, zu Neuenburg.
Und da sehen Sie, für mich in meinen Augen ist das schönste Haus von Neuenburg, Palais du Pérou. Pierre-Alexandre du Pérou hat das bauen lassen im 18. Jahrhundert. Und ringsum, das kann man sich vorstellen, ist früher Land gewesen. Da hat es noch Reben gegeben und da hat es nur drei Güter gegeben auf dem Hügel. Das eine, dort oben, wo man gerade sieht, war ein Demeuron gewesen, und der ist reich geworden dank dem Söldnertum. Er hat das sogenannte Regiment Demeuron geführt, hat mit den Engländern in Südafrika und in Indien hat er auch an der Kolonialherrschaft teilgenommen. Beim Eingangstor sieht man zwei Sphinx, das hat dort zumal zur Mode gehört. Im Garten vor dem Palast, das wunderbare Jardin Français, wo bis zum See angegangen ist, also den Strand hatte. Dahinter haben sie dann grosse Wintergärten gehabt, wie sagt man, Treibhäuser. Und das Haus ist von den besten Architekten gebaut worden. Und Pierre-Alexandre du Pérou hat das mit dem Geld können bauen, den er verdient hat durch seine Plantage in Suriname. Früher war das holländische Guyana. Wo der Pierre-Alexandre du Pérou hergekommen ist, war er ein Jüngling, aber schon steinreich. Weil die drei Plantagen, die seine Familie hatte, haben ihm grosse Rendite gegeben. Man weiss genau, wie viel. Er hat zwischen 24'000 und 40'000 Silberpfund verdient pro Jahr, ohne etwas zu machen. Als Vergleich: Ein Lehrer hat zwischen 2 und 3 Silberpfund im Jahr verdient, dazumal. Und er hat, wie gesagt, bis zu 40'000 pro Jahr Einkommen gehabt. Er hat zum Beispiel den Pavillon, hat dann an der Avenue Jean-Jacques Rousseau, hat er unseren Mitbürger Jean-Jacques Rousseau hat er empfangen. Er war sehr befreundet mit ihm. Und das Buch über ihn heisst «Un ami et défenseur de Rousseau, Pierre-Alexandre du Pérou». Also er war ein aufgeklärter Herrscher, wie der König von Preußen übrigens, der Friedrich II., der auch mal Fürst von Neuburg war. Und die Leute haben verkehrt mit dem Voltaire und so weiter, sind für die Idee von der Revolution gewesen, was sie aber nicht gehindert hat, auch Sklaven zu führen.
Wie hat ihr das zusammengebracht? Auf der einen Seite oder die russische Ideal, jeder Mensch ist frei von Natur, als freier Mensch geboren und gleichzeitig so einen Profit rauszuholen aus dem Unterwerfen und brutalsten Ausbeuten von Menschen.
Ich glaube, das kommt vom Menschenbild, das sie hatten. Wenn man jetzt an die Französische Revolution denkt, da war der Adel und dann der Klerus und das ist der sogenannte Tiers État, das sind dann Bürger gewesen. Aber die Frauen und die Arbeiter haben ja ihre Rechte noch nicht gehabt. Das ist viel später gekommen, dann im 19. Jahrhundert. Das gleiche in den Vereinigten Staaten hat man in der Unabhängigkeitserklärung. Die Indianer, die ja ausgerottet worden sind, und die Schwarzen, die schon in grossen Zahlen vorhanden waren, überhaupt nicht erwähnt. Das waren Unmenschen. Also hat man sich das erlauben. Das war damals gang und gäbe. Und da haben sehr wenige Leute haben dagegen etwas gesagt. Wohl eine Ausnahme, Max Havelaar in der holländischen Kolonie von Indonesien, er hat schon ziemlich stark reagiert. Aber das ist schon im 19. Jahrhundert gesehen. Im 18. Jahrhundert vor der Französischen Revolution haben da sehr, sehr wenige Leute etwas dagegen zu sagen gehabt. Es hat ein paar Theologen gegeben, wie der Bartolomé de las Casas in Spanien, der Vitoria, wo dann gesagt haben, ja, die Indianer von Lateinamerika haben auch eine Seele, aber das war kontrovers.
Sie haben die Geschichte von der Kanzel, von der Kollegial, von der schönsten Kirche, von der Stiftskirche, oben runter haben sie diese Geschichte erzählt. Wie haben die Leute reagiert?
Die Leute haben ganz verschiedentlich reagiert. Einige alte Familien haben anonym hindurch mich kritisiert. Und das ist bis aufgegangen zum Synodalrat. Und der Synodalrat hat dann in einer ersten Reaktion eine Art Zensur ausgeübt. Aber ich meine, die Botschaft ist ja rausgegangen. Und sie haben mir, oder die haben dieser ganzen Sache nur Propaganda geleistet, wenn man etwas kritisiert hat, wenn die Leute wissen, ja, was ist jetzt dahinter. Und auf der anderen Seite hat es mehr als 50 schriftliche Unterstützungsbriefe oder Botschaften gegeben, wo ich gesehen habe, dass die Leute schon gemerkt haben, ich tue ja nicht Leute aus dem 18. Jahrhundert kritisieren, sondern ich sage nur, dortzumal war das gang und gäbe gewesen. Man hat den Sklavenhandel finanziert, unterstützt und daran verdient. Ich sage nur, im 21. Jahrhundert sollte man endlich das Paradigma wechseln und nicht mehr ausbeuten und Krieg führen, damit man Zugang hat zu den Ölfeldern in Irak und anderswo. Und dass man ein ganzes Land ausbeutet oder ausverkauft wie Argentinien. Heutzutage müssen wir zu gerechteren internationalen Bedingungen kommen. Und darum kritisieren wir auch, dass die Welthandelsorganisation in Genf mit den Konferenzen immer wieder versucht, mehr zu liberalisieren. Das bringt den Völker und den Staaten im Süden nichts. Das bringt nur mehr Ausbeutung. Denn der Markt ist ja nicht frei, der Markt ist dominiert von den Reichen.
Wie denken Sie über Wiedergutmachung nachher?
Ich denke, das ist ein sehr heikles Thema, wie das die Indemnitäten der Juden, die ihr Geld in den Schweizer Banken gelassen haben. Aber mit der Zeit wird das irgendwie kommen. Dann in Durban an der grossen Konferenz vor 2 oder 3 Jahren haben ja die Schwarzen das schon formuliert. Und wenn sie mehr Macht haben, mehr Kraft, dann kommt das eigenes da schon zur Diskussion. Dann ist ja ganz klar, dass Afrika nicht nur durch den Sklavenhandel, sondern durch das ganze Kolonialsystem sehr stark verarmt worden ist.
Der Theo Buss, Sekretär von «Brot für alle» von der Swiss Command. Bis jetzt haben wir nur gehört, dass ein paar ganz reiche Neuenburger aus dem Sklavenhandel indirekt profitiert haben, weil sie Plantagenbesitzer waren oder weil sie mit Kolonialmächten geschäftet haben. Darum kann man noch nicht behaupten, dass die Schweiz dank dem Sklavenhandel reich geworden sei. Der St. Galler Kabarettist Hans Fessler sieht das allerdings anders. Er hat der Anne-Käthe Zweidler Ausschnitt aus seinem Programm vorgespielt. Das hat er geschrieben, weil 1803, im gleichen Jahr, wie St. Gallen ein Schweizer Kanton geworden ist, der haitianische Sklavenbefreier Toussaint Louverture gestorben ist, in einem französischen Gefängnis.
Ballade vom Tod des großen schwarzen Mannes und von der Geburt des kleinen weißen Kantons. Es birgt auf halbem Wege von St. Gallen nach Paris die Festung Fort de Joux, ein modriges Verlies. Drin sitzt und friert und hungert, und man sagt ihm nicht, wofür, François-Dominique Breda, genannt Toussaint Louverture. Der Mann ist krank und trotzdem erlaubt auf dieser Burg der Wärter dem Gefangenen nicht Arzt und nicht Chirurg. Warum? Der Kerkermeister, er weiß es ganz genau, der Neger hat zum Weißen einen andern Körperbau. Und es befiehlt persönlich der große Napoleon, man kürze dem Gefangenen zum Heizen die Holzration. Und es diktiert persönlich der große Napoleon der Schweiz eine Verfassung, die Mediation. Für den Konsul Bonaparte sind die Schweizer Zwerge, und schmeichelnd sagt er ihnen, bin auch ein Sohn der Berge. Und ruft der erste Konsul es auch den andern zu, den Schwarzen von Saint-Domingue, je suis montagnard comme vous? Nein, dort auf den Antillen, da will er wieder Sklaven, Zucker, Kaffee, Indigo sollen wieder in den Hafen von Bordeaux, Nantes und Brest und auch von Marseille fließen, dass Händlern und Bankiers Gewinne wieder sprießen. Gewinne bis nach Basel, nach Zürich, Genf und Bern. Auch Trogen und St. Gallen sahen das Blutgeld gern. Drum hat man Louverture, der Frankreich sehr gewogen war und zugetan, verraten und betrogen. Es stirbt der schwarze Spartacus tuberkulös und still nach Plan in seiner Zelle am 7. im April. Es birgt auf halbem Wege von St. Gallen nach Paris die Festung Fort de Joux, noch immer ein Verlies. Dort öffnet dir ein Gied die schwere Eichentür, dort sind oft frische Blumen für Toussaint Louverture.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Kabarettprogramm, das Hans Fässler das letzte Jahr zu der 200-Jahr-Feier vom Kanton St. Gallen geschrieben hat. Der Kanton St. Gallen ist fast auf den Tag genau dann geboren worden, wo der Sklavenbefreier Toussaint Louverture von Haiti in einem französischen Gefängnis gestorben ist. Beides hat Napoleon befohlen, sowohl die Geburt vom Kanton St. Gallen als auch der Tod von Toussaint Louverture. Nur dieser Zufall hat es wollen, dass sich Hans Fässler genauer mit der Geschichte des Sklavenhandels befasst hat. Und dabei hat er herausgefunden, dass auch die schönen barocken Herrschaftshäuser von Trogen etwas mit dem Sklavenhandel zu tun haben. Ich stehe jetzt mit Hans Fässler auf dem Dorfplatz von Trogen vor dem schönsten und grössten von diesen Häusern.
Heute heisst das Gemeindehaus oder das alte Pfarrhaus ist ein Haus, ein Palast, muss man sagen, wo der Jakob Zellweger Wetter bauen lassen hat und sicher mit teilweise Profit aus dem Handel, der eben letzten Endes auf Sklavenarbeit und Sklaverei beruht. Also die traditionelle Geschichtsschreibung hat gesagt, der Dorfplatz hat mit der Protoindustrialisierung zu tun, mit der Heimarbeit, mit der Textilindustrie. Und ein linker Historiker hat argumentiert, das ist einfach der Mehrwert der Arbeiter, der hier in Stein geflossen innen ist. Aber ich meine, die internationale oder internationalere Geschichtsschreibung müsste eben auch dahinter sehen, dass die Zellweger Handel getrieben haben, eben nicht nur innerhalb von Europa bis auf Polen, sondern auch Handel getrieben haben mit Westindien, also mit den französischen Antillen. Und dort auch einfach auch in das transatlantische System eingebunden sind.
Transatlantisches System, was versteht man da drunter?
Das heisst, das sind eigentlich Expeditionen gewesen, Schiffe, die von England, Frankreich aus nach Afrika gefahren sind. Feuerwaffen, Schnaps, billige Alltagsgegenstände, Pfannen und so weiter transportiert und das alles eingetauscht oder verkauft gegen Sklaven in Westafrika, die Sklaven dann über den Atlantik transportiert haben und in Brasilien, in der Karibik, auf den Sklavenmärkten dann wieder verkauft haben und mit dem Profit oder mit den eingetauschten Kolonialgütern wieder zurück auf Europa. Das sind Expeditionen, die zum Teil bis anderthalb, zwei Jahre gegangen sind, die natürlich grosse Fahrinvestitionen gebraucht haben. Und da ist auch wieder ein Teil, wo die Schweiz eine grosse Rolle gespielt hat, dass die eben zum Teil so Expeditionen mitfinanziert hat oder versichert hat. Man hat die Sklaven oder die Güter auch versichert im Verlustfall, wenn das Schiff untergegangen ist oder wenn Sklaven gestorben sind an Bord. Und da hat die Schweiz keine unerhebliche Rolle gespielt.
Sie haben erwähnt, eben zuerst so Gebrauchsgüter, mit denen ist man zuerst auf Afrika gefahren. Heißt das, dass man sogar Textilien da aus dieser Gegend dann auf Afrika gebracht hat? Oder sind die doch zu teuer gewesen?
Es hat verschiedene Textilien gegeben. Zum Teil sind es halt einfach dann ein bisschen die minderwertigen Sachen gewesen, die man so noch hätte absetzen können. Zum Teil sind es auch sogenannte Indienstoffe gewesen. Das sind bunt bedruckte Stoffe, wo man dann relativ schnell gemerkt hat, dass sich die eignet in Westafrika, weil sie einfach attraktiv gewesen sind für die Leute dort, um nachher wieder als Handelsgut oder als Tauschgut zu verwenden. Und es gibt eine für mich total spannende Quelle, wo gesagt hat, dass im 18. Jahrhundert, also in der zweiten Hälfte, die Heimarbeiter in diesen kleinen Bauerngütern, die da rund um die Trogen liegen, die haben immer gewusst, wenn in Cadiz, also in Spanien, so ein Transport abgefahren ist, dann haben sie gewusst, jetzt müssen sie produzieren, jetzt können sie einen guten Preis rausholen. Und das war für mich so wie ein erstes ganz wichtiges Faktum gewesen, von was man eigentlich unter Globalisierung schon im 18. Jahrhundert können verstehen. Die haben nicht einfach produziert, um nachher in St. Gallen oder in Zürich zu verkaufen, sondern der kleinste Heimarbeiter in seinem Hämetli hat gewusst, wir produzieren für den Weltmarkt und jetzt geht dann so ein Konvoi in Cadiz in die neue Welt ab und darum ist jetzt ein bisschen der Druck zum Produzieren oder auch zum einen besseren Preis rauszuholen.
Bei der Literatur bleiben. Hat denn da quasi der arme Mann von Toggenburg gewusst, dass am Schluss seine Stoffe gegen Sklaven eingetauscht werden?
Ob er gewusst hat, dass es gegen Sklaven eingetauscht wird, weiss ich nicht. Ich denke, da müssen wir noch weiter Forschung betreiben. Wer es sicher gewusst hat, sind die Handelsherren und die Textildynastien. Die haben das gewusst. Allerdings muss man auch sagen, im 18. Jahrhundert ist das nicht so wahrgenommen worden, wie das heute wahrgenommen wird. Ich hatte einmal mit einem Historiker Kontakt gehabt, der einfach gesagt hat, das ist ein honoriges Geschäft gewesen. Also da ist kein Makel dran gewesen. Es hat eben erst die Aufklärung und dann auch das Gedankengut von der Französischen Revolution gebraucht, so muss dem dann eben auch ein Skandal oder eben ein übles Geschäft machen.
Jetzt gehen wir mal rein. Und wenn man hier reinkommt, bleibt einem ziemlich gerade so das Maul offen. Wunderschöne Stuckdecken, Gewölbe in diesem Gang. Was muss man sich vorstellen, was ist in diesem Haus abgegangen?
Man kann sich vorstellen, dass in diesem Parterre, in diesen Räumen, die Heimarbeiter, also das ist ja die Proto-Industrialisierung, wo die Leute eben in ihren Webkeller, in ihren Heimetli Textilien produziert haben und dann die hier hergebracht haben. Da ist der Stoff kontrolliert worden auf Qualität und je nach Qualität haben sie dann einen gewissen Erlös dafür gehabt und von da ist das Zeug gesammelt worden und dann eben weitergeleitet worden. Und man weiss auch, dass eben zum Teil dann gerade die billigeren Stoffe oder die vielleicht nicht so gut gewesen sind, dann auch in den Handel eingespeisen worden sind, einfach als Handelsgut im Dreieckshandel.
Und jetzt gehen wir hier ein richtig gehendes Prunksteigenhaus darauf. An der Decke hat es Stuck. Der Boden ist aus grünem Sandstein, äußerst prächtig und vor allem auch ganz schön renoviert. Und die grosse Flügeltür kann man auftun. Und das hier ist der Prunksaal, der Festsaal.
Ja, das ist der Festsaal von dem Gemeindehaus, wie es heute heisst. Ein Haus, das Ende 18. Jahrhundert Jakob Zellweger Wetter bauen hat. Und er war einer von diesen grossen Textilhandelsherren, der bis Osteuropa, bis Spanien und eben auch bis auf Westindien, wie man hier gesagt hat, also in die französischen Antillen Handel getrieben hat, auch mit Kaffee und Baumwolle und Zucker. Aber im Gegensatz zu anderen Appenzeller und anderen Schweizer, die selber sogar Plantagen besessen und verwaltet haben, war er einer, der einfach in dem Dreieckshandel, in dem Transatlantischen involviert war. Und da hat ja letztlich geheißen, Gebrauchsgüter, auch Textilien, die er auch produziert hat, von Europa auf Afrika. Da ist dort eingetauscht worden gegen Sklaven. Die sind über den Atlantik transportiert worden. Und nachher wieder eingetauscht worden gegen Kolonialgüter wie Zucker und Kaffee und Baumwollen und Indigo für den Textilhandel, also für das Färben der Textilien.
Und damit war der Kreis dann wieder geschlossen gewesen.
Jawohl. Es gibt natürlich eine Diskussion, eine interessante, was ist direkt und was ist indirekt. Und Leute, die jetzt finden, der Zellweger, der Damen jetzt da nicht so in Verbindung mit dem, ich würde sagen, das war ja nur eine indirekte Beteiligung gewesen und direkt wäre dann, wenn man selber Sklaven hat. Ein afrikanischer oder ein karibischer Historiker würde wahrscheinlich schmunzeln und würde sagen, das war einfach ein ökonomisches System gewesen im 18. Jahrhundert, wo nur gegangen ist durch Sklaverei und Sklavenhandel. Und wer an dem mitverdient hat, war letzten Endes auch beteiligt daran. Für mich ist immer spannend, das Gleichzeitige oder die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Vorgängen. Also, dass man einerseits kann Aufklärer sein kann, die Leute, die Zellweger, das sind die Familien, die in der Schweiz, wie Zollikofer von St. Gallen, wie alle die bekannten Familien, Träger sind vom Gedanken von der Aufklärung, von den Menschenrechten, die sich sicher als fortschrittliche Leute verstanden haben und gleichzeitig aber nichts oder wenig dabei gefunden haben, dass man eben mit Sklavenhandel Profit macht.
Was gibt es da für Belege?
Es gibt eine sehr schöne Quelle von Johannes Dobler, von Recht Dobel. Der hat selber in Carolina, also in den Südstaaten von den USA, eine Kolonie begründet. Und beschreibt dann das Paradies, wenn er sagt, in den schönsten Farben. Und eine Stelle finde ich besonders bemerkenswert, da sagt er, ich besitze nun eine weitläufige Haushaltung, verschiedene gute und bequeme Häuser, Scheunen, Hütten, Magazine von Landesprodukten und Handelswaren, Knechte, Mägde, Neger, Ross und Vieh. Solche Aufzählungen gibt es noch mehr, auch zum Beispiel in Erbverträgen, wo man sagt, wann man sich vererbt, zum Beispiel St. Galler Familien, die sich Sklavenplantagen vererbt haben. Durch diese Aufzählungen kommt einfach Neger oder Sklaven irgendwo zwischen Gegenständen und Immobilien und Land. Und das zeigt einfach auch, dass Schweizer oder in dem Fall jetzt Ausseroder das nicht anders angeschaut haben wie französische und englische Kolonialherren, dass das einfach Güter gewesen sind.
Ist jetzt das nicht ein bisschen weit hergeholt, wenn man sagt, die Schweiz hat mitgemischt im Sklavenhandel?
Das war die Reaktion, die ich viel bekommen habe. Ja, das ist jetzt vielleicht aber ein bisschen eher zugespitzt oder pointiert. Ich habe allerdings auch die anderen Reaktionen bekommen. Das war interessant, dass Leute also ein bisschen aus der Erfahrung vielleicht von den letzten 10 oder 20 Jahren, wo die Schweiz überall beteiligt war, also jetzt Diktatorengelder hortet, Zusammenarbeit mit den Nazis, mit der Apartheid, dass die Leute relativ resigniert gesagt haben, ja, in dem Fall wird auch da noch stimmen. Also man hat sich ein bisschen damit abgefunden, wo die Schweiz überall Finger drin hat. Man muss ein bisschen auseinanderhalten. Also die Schweiz ist im gesamten Sklavenhandel, wo ja vor allem von Frankreich, England, Portugal, Spanien betrieben worden ist, eine kleine Nummer gewesen. Also man kann nicht sagen, die Schweiz hat da eine Hauptrolle oder eine wichtige Rolle gespielt. Aber aus der Sicht von der Schweiz, wenn man die Schweiz im 18. Jahrhundert sich als ein Binnenland weit weg vom Meer oder in der Alpen vorstellt, ist die Beteiligung von Schweizer Handelsfirmen, von Schweizer Kapital eben gleich relativ gross gewesen. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wird einige Zeit brauchen, bis man das Geschichtsbild ein bisschen korrigieren kann. Natürlich kann man auch sagen, es liegt in der Logik von der Wirtschaftsgeschichte vom 18. Jahrhundert, wenn man eben davon ausgeht, dass der Sklavenhandel ja nicht einfach ein Sklavenhandel war, wo einzelne Räder jetzt betrieben haben, sondern es hat Produkte gegeben, die gehandelt worden sind, es hat Finanzen gebraucht, es hat Mannschaften gebraucht. Und da kann man wie sagen, dass der ganze europäische Kontinent eigentlich in ein Wirtschaftssystem eingebunden war, das ohne die Sklaverei nicht möglich war. Und die Schweiz hat natürlich immer sehr enge Kontakte gehabt, zum Beispiel zu Frankreich, via Lyon, via Pariser Finanzhäuser. Und von dort her, weil Frankreich eine der führenden Sklavenhandelsnationen war, ist klar, dass da auch Kontakte bestanden haben.
Wie hat man zu Drogen reagiert auf Ihre Veröffentlichungen, auf Ihr Kabarett, das Sie geschrieben haben zu diesem Thema?
Drogen und Ausserrhoden hat sehr offen und liberal reagiert, wie es ja überhaupt auch sehr, meiner Meinung nach, ein liberales Klima gibt. Der Archivar von Herisau hat sehr bereitwillig mitgeschafft. Er hat selber ein Buch geschrieben über Ausserrhoder in der Fremde. Und die Ausserrhoder Regierung hat meiner Meinung nach die beste Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoß zu dem Thema geliefert. Sie haben drin gesagt, ja, das ist richtig, man muss sich dem Thema stellen. Es gibt offenbar einen Zusammenhang zwischen der Sklaverei und diesem Wohlstand im 18. Jahrhundert. Sie haben auch gesagt, sie würden sich allenfalls an einer Aufarbeitung beteiligen, wenn andere auch mitmachen. Es ist klar, dass das ein Projekt ist, das nicht ein einzelner Kanton machen kann. Und am Schluss haben sie gesagt, wenn sich herausstellen sollte, dass die Verknüpfung tatsächlich so eng ist, dann müsste man nochmal schauen, was das bedeutet. Ob das auf der symbolischen Ebene Konsequenz hat, dass man eine Art Wiedergutmachung, eine symbolische Darstreben oder eine Entschuldigung, das ist ja auch ein sehr wichtiger Schritt, dass man das akzeptiert oder anerkennt oder allenfalls sogar eine finanzielle Beteiligung an einer Wiedergutmachung.
Der Hans Fessler, Historiker und Kabarettist von St. Gallen. Wir haben es gehört, der Kanton Appenzell-Ausserrhoden würde sich an einer fundierten, wissenschaftlichen Aufarbeitung von der Verstrickung von Appenzell mit dem Sklavenhandel beteiligen. In Basel hat man schon einen Anfang gemacht mit der Erforschung von diesem Kapitel von der Schweizer Geschichte. Mehr dazu noch am Max Lesser und heizu. Thank you. Schweizer Radio DRS 1, Sie hören den Doppelpunkt «Sklavenhandel unter Schweizer Flaggen». Bis jetzt haben wir erfahren, wie der Neuenburger Adel mit dem Kolonialhandel reich geworden ist. Und in der Ostschweiz haben Textilarbeiter direkt für den sogenannten Atlantischen Dreieckhandel die Indien oder die bunten Baumwolle-Druckstoffe produzieren müssen. Aber genaue Zahlen und Fakten darüber, wie Schweizer Firmen Geld in den Sklavenhandel investiert haben und was dabei für einen Gewinn herausgeschaut hat, diese Zahlen und Fakten hat man bis jetzt erst von Basel. Und erst jetzt sind sie auch wissenschaftlich aufgeschafft. Dann Kette Zweidler ist drum an der dritt- und letzten Schauplatz auf Basel.
Basel ist schon immer das Gerücht umgegangen, dass die neugotische Elisabethenkirche, die gerade oberhalb vom Theater, mit blutigem Geld gebaut worden sei. Die Stifter der Elisabethenkirche, also der Christoph Merian und seine Frau Marianne, geborene Burkhardt, haben sie in den 1860er Jahren gebaut, weil sie ein Vermögen aus dem Sklavenhandel geerbt haben. Der Basler Historiker Peter Hänger weiss jetzt genaueres darüber.
Wir können hier über Kirchen und so weiter selber nichts sagen. Wir wissen aber, dass die Merians, die aus dieser Familie der Stifter von der Elisabethenkirche stammt, dass die sich eben beteiligt haben an der Firma von diesem jungen Burkhardt in Nantes.
Und sowohl der Christophe Burkhardt von Nantes, wie auch schon sein Vater, der Christophe Burkhardt Merian, und der Grossvater Christophe Burkhardt Fischer, haben mit dem Sklavenhandel zu tun gehabt.
Ab 1780 hat sich die Firma schon an der Ausrüstung von ersten Sklavenschiffen beteiligt.
Und das alles weiss man, seit drei Basler Historiker, der Niklaus Stettler, der Robert Labhardt und eben der Peter Hänger, kürzlich können das Geschäftsarchiv von der Firma Christoph Burkhardt Merian und Company erforschen. Der Robert Labhardt schildert die Arbeit im Keller des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs.
Was mich dort unten in dem zweiten Untergeschoss treffe, sind zwei Gänge mit drei Gestellen, mit Reihen von Folianten. Hohe Bücher, 5 bis 8 Kilo schwer zum Teil. Dann sehr viele Schachteln, wo alle die Briefe drin sind, die die Bucher gekriegt haben. In diesen Folianten hat es einerseits Buchhaltungen, auf Französisch meistens, eng beschrieben. Und dann hat es zahllose Bücher, sogenannte Briefkopiebücher, wo alle Briefe, die Firma ins Ausland und in die Schweiz, also zu ihren Kunden geschickt hat, kopiert sind.
Und mitten in dieser trockenen Geschäftskorrespondenz und in dieser Buchhaltung findet man die Belege zum Sklavenhandel, erzählt Peter Hänger.
Da kommen von den Rädern in Frankreich kommen da irgendwelche Vorschläge, oder? Also wir, die Reederei, wir rüsten unser Sklavenschiff aus. Und doch an dem kann man sich beteiligen, weil das Sklavenhandel ein sehr riskantes Geschäft ist zu dieser Zeit im späten 18. Jahrhundert. Und eben um das Risiko zu verteilen, kann man Aktien kaufen an den einzelnen Sklavenexpeditionen. Und das war eigentlich das Geschäft dann auch von diesen Burkhardts. Sie haben einzelne Beteiligungen gekauft an Sklavenschiff. Und wenn man dann hier die Offerten anschaut, dann sieht man, dass oben schon mal steht, das ist das und das Schiff. Das wird dann geführt von dem und dem Kapitän. Das Schiff geht dann an einen bestimmten Ort in Afrika, zum Beispiel nach Boni im Niger-Delta oder an die Angola-Küste. Nicht? Und der Kapitän hat den Auftrag, sagen wir mal, 375 Sklaven und Sklavinnen einzukaufen. Nicht? Das ganze Geschäft, das dauert ja Jahre, oder? Also kann man sich vorstellen. Und wenn dann noch die Listen wieder zurück können an die Teilhaber, dann wird das aufgelistet, wie viele Sklaven sind eingekauft worden. Sagen wir 145 Männer, oder? 80 Frauen, 50 Mädchen, 100 Buben.
In dieser Geschäftskorrespondenz findet man aber, wie gesagt, nur die trockenen Zahlen. Wie man sich die versklavten Menschen vorstellen muss, das beschreibt der französische Historiker Christian de la Campagne in seiner «Geschichte der Sklaverei» genauer.
Die angebotenen Sklaven waren in Ketten geschlagen. Man hatte sie in weit entfernten Gegenden, in Wald- oder Buschgebieten, manchmal hunderte von Kilometern im Landesinnern geraubt. Und sie hatten schon eine lange Fußreise hinter sich, auf der sie durch die Schäber hölzerne Gabeln, die ihnen den Hals einschnürten, miteinander verbunden waren. Nicht selten hatte man ihnen auch die Füße gefesselt, um sie an einer Flucht zu hindern. Auf dem Markt selbst kam es zu hartnäckigen Verhandlungen. Die Sklaven, die nackt durch den Käufer einer unbarmherzigen körperlichen Prüfung unterzogen wurden, besondere Aufmerksamkeit wurde dabei den Augen und Zähnen gewidmet, wurden nicht einzeln, sondern in einem Los von 3 bis 5 oder 6 Leuten verkauft. Diese Praxis erlaubt es dem Verkäufer, auch die kleinen Mädchen, die Heranwachsenden und Kranken zusammen mit den gesunden Erwachsenen loszuschlagen. Sobald ein Sklave verkauft war, wurde er mit glühendem Eisen gebrandmarkt. Als Zahlungseinheit diente das Piesa de Indias, eine Rechnungseinheit, deren Gegenwert an Gewehren, Pulverfässern, Schnaps oder Baumwollballen das ganze 18. Jahrhundert hindurch immer mehr anstieg. So beklagten sich 1772 die Kaufleute in Nantes bitter darüber, dass sich der Preis eines Sklaven in 17 Jahren durchschnittlich verdoppelt habe. Selten gelang es einem Kapitän, sein Schiff auf einmal zu füllen. Die Verkaufsverhandlungen, die an verschiedenen Punkten der Küste geführt wurden, zogen sich also über mehrere Wochen, ja sogar Monate hin.
Dann kommen schon die ersten Opfer zahlen. Während das Schiff im afrikanischen Hafen ist, heisst dann schon, dass die ersten Sklaven sind gestorben, in irgendwelchen Krankheiten. Details sind noch nicht bekannt, dann werden schon die ersten Opferzahlen aufgeschrieben, aber nur im Sinn von Verlust für den Sklavenhändler. Und wenn man jetzt dann die Listen anschaut, dann hat man das Gefühl, da geht es nicht um Menschen, da geht es wirklich um Fracht. Es wird aufgelistet wie Kaffeesäcke, oder?
War ein Sklavenschiff gefüllt, so begann endlich die große Passage, die Atlantiküberquerung, die nicht nur wegen der Stürme und der Piraten manche Gefahren in sich barg. Sie war besonders furchtbar für die Sklaven, die, um Ungezieferbefall zu vermeiden, immer nackt blieben und wie Vieh im Kielraum des Schiffes eingepfercht waren. Tag und Nacht mussten die Sklaven zu zweit aneinander gekettet in schlecht gelüfteten Räumen liegen, die kaum einen Meter hoch waren. Um Platz zu sparen, zwang man sie auf der Seite zu schlafen, vorzugsweise auf der rechten, um das Herz freizulassen. Tagsüber ließ man sie nacheinander an Deck kommen, um ihnen zu essen zu geben und ihnen alle 14 Tage den Kopf zu rasieren. Ihre Verpflegungsrationen, Reis, Bohnen und Manioksuppen, waren nicht nur eintönig, sondern wie die Wasserzuteilungen auch auf ein Minimum reduziert. Von Zeit zu Zeit nahm man ihnen unter dem wachsamen Auge der Mannschaft die Ketten ab und zwang sie zu laufen oder an Deck zu den Klängen einer von den Matrosen gespielten Musik zu tanzen. So hoffte man, sie bei guter Gesundheit zu erhalten.
Man hat Sklaven tanzen, es hat Kinder darunter gehabt. Also dem Matrosen und dem Kapitän müsste es einfach bewusst gewesen sein, dass sie unschuldige Menschen quälen. Aber man hat einfach die Schwarzen gar nicht als Menschen angeschaut. Das heisst, die Grundlage für den Sklavenhandel war nicht nur die damalige globalisierte Wirtschaft, sondern auch der Rassismus. Zu dem Schluss kommt der französische Historiker Christian de la Campagne in seiner Geschichte der Sklaverei, wo wir Zitate daraus gehört haben. Und der Basler Historiker Robert Labhardt, der im Archiv von der Firma Burkhardt geforscht hat, bestätigt.
Also das ist eigentlich neu das Erstaunlichste und Erschütterndste am Ganzen, dass man in aller Korrespondenz, die man dort liest, immer nur Sklaven als Waren anschaut. Man redet von ihrem Preis. Man hat die Sklaven auch früher nach «Pièce d'Inde» genannt, Stückware. Und es ist fast nicht erklärlich, wie die Kaufleute, die an sich in Basel mildtätig gewesen sind, die auch bereits erlebt haben, wie in Basel eine Mission aufkommt, die eigentlich die Schäden vom Sklavenhandel wieder gut machen will und den Schwarzen in Afrika sogenannte Zivilisation beibringen will. Wie die Kaufleute das so haben können, auf die Seite schieben, mit was sie eigentlich handeln. Die Widersprüche lassen sich nicht auflösen. Man kann sagen, in dieser Zeit hat es eine Kaufmannsethik gegeben, wo es darum gegangen ist, wir wollen vertrauenswürdige Geschäftsbeziehungen. Aber es hat nicht ein soziales Verantwortungsgefühl zum Beispiel gegenüber Sklaven gegeben. Und so Widersprüche treffen wir ja immer wieder bis in die Gegenwart. Heute gibt es auch Konflikte, dass man sagt, eine Firma denkt nur an das Geschäft und nicht an die Ökologie. Nicht? Und es gibt die gleichen Diskussionen. Das Frucht ist, es hat eine ganze Zeit hat das von Europa aus einfach mitgemacht, obwohl die Diskussion darüber gelaufen ist. Und das ist nicht entschuldbar. Und es ist ein Widerspruch, der nicht auflösbar ist.
Und genau zu dieser Zeit, also Ende 18. Jahrhundert, wo das aufgeklärte Bürgertum laut über die Menschenrechte nachgedacht hat, genau zu dieser Zeit war der Sklavenhandel nicht mehr in jedem Fall profitabel gewesen. Das zeigt die Geschichte von einem Sklavenschiff, wo Robert Labhardt fast vollständig aus den Geschäftsunterlagen aus dem Burkhardtschen Archiv konnte rekonstruieren.
Der Jungburgert hat 1790 in Nantes angefangen. Und Ende 91 hat der frustrierte Kapitän wahrscheinlich in einer Beiz getroffen. Und der Kapitän hat ihm gelacht. Er hat ein Sklavenschiff bereits zur Ausfahrt, aber die Waren sind gesperrt in den Magazinen. Wir können das Schiff noch nicht beladen, weil der Reeder hat kein flüssiges Geld, um die Waren auszulösen beim Zoll. Und in diesem Moment hat der Geschäftskollege vom Burger, der Le Grand, benutzt und hat gesagt, aha, los, ich übernehme das. Ich zahle das Geld. Der Handel ist standgekommen und im Januar ist das Schiff unter der Reederei vom jungen Christoph Buchgar losgefahren Richtung Afrika. Der Auftrag war, in Vieux-Calabar, östlich von der Nigermündung, 400 Sklaven einzukaufen, nach Saint-Domingue zu fahren und mit der eingekauften Kolonialware wieder zurück nach Europa zu kommen. Der Burger war optimistisch, er war überzeugt, nach Sklavenaufständen, die es auf Haiti gab, sei jetzt lange der Sklavenhandel gestört gewesen und jetzt sei wieder eine grosse Nachfrage. Und die französischen Truppen würden dort das alles in Ordnung bringen und dann sei eine Nachfrage nach neuen Sklaven. Das gäbe ein glänzendes Geschäft. Er hat ausgerechnet auf so Fresszettel, dass er sich pro Sklaven Gewinn von 100% verspricht. Und das Schiff ist unter dem Kapitän Kermasson losgefahren. Drei Wochen später sind sie schon zu einem Zwischenhalt in der nordwestspanischen Stadt Ferrol gezwungen gewesen, weil das Schiff ist durch Stürme beschädigt war. Gewisse Ware ist nicht nur gefeucht worden, sondern auch über Bord gespielt worden. Eine ganze Kuh ist zum Beispiel über Bord gespielt worden. Sie haben lebendige Kühe bei sich gehabt, also Fleischversorgung und so weiter. Sie haben 14 Tage in Ferrol müssen bleiben, haben noch können weiterfahren. Und sie sind einigermaßen verspätet auf ihren Fahrplan in Westafrika, in Vieux-Calabar angekommen. Und drei riesige englische Sklavenschiffe sind schon dort gewesen und haben Sklaven eingekauft. Das heisst, die Konkurrenz war mächtiger und schneller gewesen. Der Kapitän schreibt, was er erlebt, auf Brief nach Nantes. Die Briefe gehen dann mit anderen Schiffen, die von der Westküste wieder zurückfahren, manchmal über Amerika zurückfahren nach Frankreich, geht die Post auf langen Umweg zurück nach Nantes. Und er schildert, was er erlebt. Er erlebt nicht nur die Konkurrenz, er erlebt auch, dass er offenbar schlechte Ware gekriegt hat. Und vermutlich ist der alte Reeder der gewesen, der sie gelingt hat. Verrissene Nastücher mit Stroh, halb mühsam zusammengeflickt. Schrottreife Gewehr. Hat er bei sich gehabt und hat gemerkt, mit dem kann ich nichts machen. Er hat müssen Geld beschaffen, um bessere Ware bei Nachbarschiffen einzukaufen und hat so mit der Zeit probiert, einige gute Sklaven zu erwerben. Das Geschäft war mühsam, es ist lang gegangen. Normalerweise ist ein Schiff etwa 4 Monate an der Küste geblieben in Afrika. Die Intrepide musste ein ganzes Jahr an der afrikanischen Küste sein. Und das ist strapaziös. Leute von der Mannschaft sind krank geworden, reihenweise. Der Vizekapitän ist gestorben. Und noch viel schlimmer ist natürlich für eingekaufte Sklaven gewesen, die langsam so reingekommen sind. Sie haben nach einem halben Jahr Anfang 40 Sklaven gehabt und nach diesem Jahr haben sie 240 Sklaven eingekauft gehabt. Ein guter Teil davon ist schon gestorben. An Pocken, an Ruhr und andere Todesursachen sind nicht angegeben. Man wüsste also nicht, ob es Rebellionen oder so geht. Und das ist ein menschliches Drama, es ist auch ein kaufmännisches Fiasko, weil die Sklaven sind, wenn sie eines sogenannten natürlichen Todes sterben, nicht versichert gewesen. Nach einem Jahr, wirklich genau nach einem Jahr, ist das Schiff dann weitergefahren und sie haben im Protokoll jedes Mal in Abstand gesagt, wie viele Sklaven unterdessen wieder gestorben sind. Auf der Überfahrt nach Haiti, das hat etwa 2 Monate gedauert, sind weitere Sklaven gestorben. Und dann kommt die Nachricht, Haiti ist aufstandsgefechtet. Es ist Krieg, Aufstand von Sklaven. Also können wir nicht nach Haiti. Der Kapitän beschließt, nach Guyane zu gehen. Und in Guyane, Hauptstadt französischer Guyane, haben sie landen. Das Problem ist, seit dem Beschluss ist jegliche Kommunikation mit dem Reeder Buchgar in Nantes abgebrochen gewesen, weil der hat nicht gewusst, wo nach seine Briefe und seine Anweisungen soll schicken. Der hat es immer noch nach Haiti geschickt und dort ist das Schiff nicht angekommen. Kaum kommt d'Intrépide in Cayenne an, wird von einer französischen Revolutionsregierung, das war 1792, die Anweisung geschickt, der Sklavenhandel ist ab sofort verboten. Noch nicht Sklaverei, der Sklavenhandel. Es dürfen keine Sklaven mehr eingeführt werden. Im Buchgar ist es irgendwie gelungen, noch mit seinen Sklaven zu landen. Sie sind aber nicht mehr registriert worden. Und die Einwohner, hoch verschuldet, es war eine armselige, verluderte Kolonie, haben kein Geld gehabt, zum Sklaven zu kaufen. Und sie haben auch Angst gehabt, weitere Sklaven zu kaufen, weil sie gemerkt haben, die revolutionäre Regierung in Frankreich will das möglicherweise bald nicht mehr. Jetzt ist er noch auf etwa 50 Sklaven gesessen. Man muss es fast wörtlich nehmen. Man hat immer gesagt, er hätte sie magazinieren müssen, die Sklaven. Und das kostet auch. Und die Mannschaft hat keinen Lohn mehr gehabt, weil sie kein Geld mehr hatten. Die Mannschaft hat rebelliert. Er hat die Mannschaft müssen entlohnen. Er hat die Sklaven zum Teil noch verkaufen können. Er hat aber das Geld nicht gekriegt. Man hat gesagt, ja, das kriegst du in einem halben Jahr oder einem Jahr. Und jetzt ist der Kapitän Kermasson selber auch krank, schlecht zu Weg. Langsam ist er Alkoholiker geworden. Ist er allein mit zwei Leuten, die er den Intrépide bewacht haben, die anderen hat er entlohnen müssen. Ist er landauf und landab tingelt, probiert das Geld zu holen für die paar Sklaven, die er verkaufen hat. Den Rest hat er müssen irgendwann springen lassen. Das ist nicht so genau dokumentiert. Er ist nachher sich verdingen als Vizekapitän von einem Piratenschiff und ist dann in englische Gefangenschaft geraten, ist ein paar Monate in britischer Gefangenschaft gewesen und dann irgendwann mal auf weiteren Umweg, den ich jetzt auslöse, ist er in Bayonne in Frankreich dann quasi wieder mal an Land gekommen und ist offensichtlich dann in seinen letzten Lebensjahren in Nantes gewesen. Und hat noch einen Prozess vom Buchgar am Hals gehabt, der ihm vorgeworfen hat, du hast Geld veruntreut, du hast keine sauberen Abrechnungen gemacht, du bist schuldend am Fiasko.
Wir haben es gehört in dieser langen Geschichte, der Sklavenhandel hat nicht mehr rentiert. Zu Haiti hat Sklaven rebelliert und die französische Revolutionsregierung hat den Handel verboten. Einmal ein Zeitchen.
Es hat Phasen gegeben von der französischen Revolution, wo man die Sklaverei verboten hat. Aber in der Zeit, wo wirklich gewissermaßen der dritte Stand und vor allem das Bürgertum an die Macht gekommen ist, haben die gesagt, ja nein, Sklaverei können wir nicht aufgeben, das schädigt die französische Wirtschaft und darum ist die Bekämpfung von der Sklaverei kontrrevolutionär. Seit die französische Revolution, die Menschenrecht propagiert, oder?
Also auch die französische Revolutionsregierung hat nicht wollen auf den Sklavenhandel verzichten, Menschenrecht hin oder her. Der Napoleon schon gar nicht und nach der Restauration, also nach dem Wiener Kongress, ist der Sklavenhandel sowieso weitergegangen, erzählt Peter Hänger.
Die Franzosen betreiben wieder Sklavenhandel, die Engländer nicht mehr. Sie sind 1807 aus dem Geschäft in Anführungszeichen hier ausgestiegen. Und sobald es in Frankreich wieder möglich ist, sind Burkhards wieder dabei. Oder?
Zur gleichen Zeit, als Christophe Bourguer in Nantes nochmals probiert hat, mit dem Sklavenhandel Geld zu machen, hat Basels Bürgertum die Basler Missionsgesellschaft gegründet.
Die wird ganz explizit ausdrücklich wird die gegründet, auch um irgendwo das Desaster, das die europäischen Sklavenhändler angerichtet haben, in Afrika wieder gut zu machen. Indem man eben dann das in die sogenannte dunkle Heidenwelt, wie man das damals genannt hat, eben das Wort Gottes verbreitet. Nicht? Also wichtig in diesem Zusammenhang ist einfach, dass man damals natürlich schon den Sklavenhandel als unmoralisch gesehen hat, oder? Und auch als Verbrechen bezeichnet hat.
Ein Verbrechen, das man zu Basel allerdings nicht mit der eigenen Verwandtschaft in einen Zusammenhang gebracht hat.
Wenn man die Gründung der Basler Mission anschaut, dann wird noch ganz allgemein von den europäischen Sklavenhändlern geschwätzt. Es wird nicht von Basler Sklavenhändlern geschwätzt. Also das hat man eigentlich damals schon irgendwo ausgelammert, das Thema.
Und unterdessen ist das Geschäft mit der Sklaverei zu Nantes weitergegangen.
Der junge Buchgar beteiligt sich nun einmal an der Ausrüstung von zwei Sklavenschiffen. Und im Grunde verlaufen beide erfolgreich. Aber er kriegt den Erfolg in dem Sinn nicht mehr mit, weil er seine Firma wirklich dann an einem Punkt angelangt ist, wo sie pleite ist. Und wenn natürlich immer Kaufer mit seiner Firma pleite geht, dann verliert er auch seine Ehre, nicht? Und er macht den Selbstmord.
Bleibt zum Schluss die Frage, wie die Nachkommen von der Familie Burkert heute mit den Erkenntnissen aus dieser Familiengeschichte umgehen. Der Robert Labhardt.
Es war ja so, dass bis vor kurzem, bis vor wenigen Jahren, zum Beispiel der baslische Afrikaforscher De Brunner Schwierigkeiten gekriegt hat, als er gewisse Sachen aus dem Archiv publizieren wollte. Er hat sich davon nicht beirren lassen, hat es trotzdem publiziert. Der Druck war nicht stark genug, aber er war da. Macht das nicht. Heute ist bereits wieder eine andere Zeit. Die Arbeit ist irgendwie so zeitgerecht jetzt da, dass sie auch im Zusammenhang steht mit der weltweiten Rassismus- und Debatten und so weiter, debattierte Entschädigung an afrikanische Staaten wegen der Sklaverei im Zusammenhang mit der Konferenz in Durban, Südafrika, die stattgefunden hat. Das heisst, das Zeitklima hat so geändert, dass man eigentlich muss sagen, ja, man muss das anschauen, man kann sich gar nicht mehr dagegen wehren. Und Sie wissen ja, dass es auch in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Durban in vielen Schweizer Kantonsparlamenten und auch auf nationalrötlicher Ebene Interpellationen gegeben hat, die gefordert haben, man soll die Beteiligung von der Schweiz an dieser Sklaverei aufschaffen. Die Regierung hat ziemlich unterschiedlich geantwortet, je nach Staatsarchivar, wo in einem Kanton die Anfrage dann bearbeitet hat. In Basel ist an sich eine korrekte Antwort gegeben worden, auf Bundesebene auch. Es ist so, die Schweiz als Staat hat nicht am Sklavenhandel teilgenommen. Wir haben keine Kolonien gehabt. Aber Schweizer haben daran teilgenommen. Und in dem Sinn ist die Schweiz und sind die Schweizer nicht eine Insel, die daraus sich herausstellen können, dass wir sagen, wir sind auch mitbeteiligt gewesen. Und ich denke, das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen und auch akzeptieren und schauen, was man für Konsequenzen daraus zieht.
Die Arbeit von den drei Basler Historiker Peter Hänger, Robert Labhardt und Niklaus Stettler wird im Mai als Buch herauskommen, unter dem Titel «Baumwolle, Sklaven und Kredite», notabene im Christoph Merian Verlag.
Sklavenhandel unter Schweizer Flaggen, Sie haben den Doppelpunkt von der Anne-Kette Zweidler gehört. Hier noch zwei neue Bücher zum Thema. Die Geschichte der Sklaverei von Christian de la Compagne erschienen bei Artemis und Winkler und eben Baumwolle, Sklaven und Kredite, unter anderem von Peter Hänger und Robert Labhardt. Das Buch erscheint dann im Mai. Die zweite Ausstrahlung von diesem Doppelpunkt ist morgen Nachmittag am 3 auf DRS 2. Die Sendung gibt es auf CD. Sie können sie bestellen beim Radiokiosk unter der Telefonnummer 0848 840 800. Eine CD kostet 32 Franken und sie kann nur während einer Woche bestellt werden, jeweils zu den Bürozeiten. 8:45, nach den 9 Nachrichten hier auf dem 1 Swiss Made. Studiogast ist heute der Berner Musiker Ray Wilco.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't
You wanna know my name?